Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
So, das ist eine ganz ungewöhnliche Sendung von Boll Blasberg, weil Blasberg ist da, Boll aber nicht. Der hat sich ja verbreitet in der letzten Sendung zu seinen Kalamitäten, deswegen muss ich dem nichts hinzufügen. Aber, ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen besseren Gast haben, aber wir haben einen weiteren Gast und ich bin sehr, sehr froh. Das ist nämlich Daniel Rosemann. Hallo Daniel.
Hallo Kai, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist alles unaussprechlich, denn wenn ich jetzt Helmut Thoma, Georg Kofler und Fred Kogel zusammen in meinem Podcast hätte, dann hätten vor 20 oder 30 Jahren die Leute einen Herzkasper gekriegt. Und heute ist Daniel Rosemann durchaus ein Name, der nicht jedem etwas sagt. Du bist aber nichts weniger als der Retter des Privat-TV, des linearen Privatfernsehens.
Ach komm.
Das ist so. Und warum ist das so?
Möchtest du von mir wissen? Naja, also ich würde gern gleich einmal von dir wissen, warum du glaubst, dass es zu retten bedarf. Aber ich glaube, du spielst darauf an, dass ich inzwischen sehr viel zu tun habe, was damit auch zu tun hat, dass man sehr viele Freiheiten hat und dass man privilegiert ist, sehr viel bewirken zu können. Und das versuche ich bei ProSieben und Sat.1.
Und? Dazu muss ich noch ganz kurz erklären, wir haben also sehr, sehr viele junge männliche Hörer, so jünger als du, die sich und das muss man auch sagen, das interessiert jetzt natürlich nicht weiter, aber ausgesprochen attraktive Frauen als Hörerin, weil ich viele kenne und die arbeiten nicht alle beim Fernsehen, deswegen muss man noch erklären, du bist in Personalunion Chef von ProSieben und Sat.1 und von ProSieben Max und Sat.1 Gold. Ist das richtig oder sind noch ein paar Sender dazugekommen, die ich vergessen habe?
Nicht, dass ich wüsste. Ich würde gleich nochmal nachfragen. Das ist korrekt. Aber tatsächlich von ProSieben und Sat.1 und nicht von ProSieben Sat.1. Du kennst den Unterschied?
Ja, den Unterschied kennst du. Den erklärst du uns mal.
Genau. ProSieben Sat.1 ist ja unsere Mutterkonzernmarke, die große Holding, der große Konzern. Das nennt sich Senderchef. Ich darf die Sender, die linearen Sender, die inzwischen gar keine rein linearen Sender mehr sind, leiten. Und das ProSieben seit 2016 und Sat.1 seit letztem Jahr im Mai.
Genau. Und das wäre ja früher undenkbar gewesen, weil früher, ich habe gestern noch mit Nico Palzo telefoniert, der war auch mal Chef von ProSieben und auch mal Chef von Sat.1. Und da waren wir uns nämlich früher waren das Ganztagsaufgaben. Was hat sich daran geändert?
Nichts, kein Nichts. Also vielleicht aus dem Nähkästchen, ich war auch mit ProSieben alleine ausgelastet. Ja. Dann ist es so, ich bin jetzt, du kennst die Branche, du kennst alle Beteiligten, von denen ich erzähle. Du weißt auch, wie es ist, in einem großen Laden zu arbeiten. Das heißt, so eine Geschichte mit noch Sat.1 zusätzlich übernehmen, wird eher nicht als Frage formuliert. Und so kam es dazu, dass unser Fernsehvorstand mich an einem Sonntag anrief, mittags. Und was soll man sagen, mir das gesagt hat, dass das ab sofort so ist, weil man dann irgendwie natürlich sich auch verpflichtet fühlt und das vielleicht um einen kleinen Blick in meine Persönlichkeit, ich springe dann leicht auch wirklich über so ein Stöckchen drüber. Also ich gehöre dann schon auch zu denjenigen, die dann immer irgendwie noch denken, so komm, das schaffen wir doch, das packen wir doch. Das heißt, also es ist sehr, sehr viel zu tun, aber es ist, und das ist das Wichtige, es ist überhaupt keine One-Man-Show. Und das war es auch nicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie das sozial erwünschte Loblied auf das tolle Team, sondern es ist so, ich habe ein Führungsteam, das musst du dir vorstellen, wie so ein Bundeskabinett, ja, mit den Ministern aus allen möglichen Abteilungen. Aber das ist nicht so eine klassische Führungskräfte-Runde, sondern das ist im Prinzip eine Runde von sehr vielen Alpha-Tieren und im besten Sinne, im positiven Sinne, querdenkenden Menschen, die immer noch Hunger haben, auch nach 30, 35 Jahren jeden Tag irgendwie für die Leute da draußen was Tolles zu machen. Und das war so ein bisschen wie bei Ocean's 11. Ich habe, das ist das ProSieben-Team gewesen, und dann habe ich dem Wolfgang, also dem Fernsehvorstand, der mich da angerufen hat, gesagt, ich glaube, ich brauche dafür aber echt die, zumindest viele Leute aus dem Führungsteam von ProSieben. Vielleicht gibt es sogar ein gemeinsames Führungsteam für beide Sender. Und dann habe ich die nacheinander angerufen und teilweise so persönlich getroffen und habe ihn davon erzählt, von der Mission. Und das, wie gesagt, wie bei Ocean's 11, der ein oder andere hat gezögert und auch gesagt, das ist Wahnsinn, Daniel, lass uns das nicht machen. Aber im Endeffekt sind alle mitgesprungen und sind die Reise auf die Reise gegangen. Und nach wie vor, es ist nicht wenig zu tun, aber es funktioniert, weil es echt ein geniales Team ist. Und weil jeder weiß, wir haben eine gute, ausgeglichene Struktur von, es muss nicht immer alles Demokratie sein. Ja? Also manchmal muss der Chef was entscheiden, aber es gibt überhaupt keinen, der irgendwie glaubt, keine Idee auf den Tisch legen zu können. Und ich habe, das ist wichtig, das weißt du auch, ich habe ein Korrektiv. Ich habe da Leute drin, die mir sagen, wenn ich schlecht bin oder wenn ich scheiße, Entschuldigung, gelaunt bin oder wenn ich zu schnell etwas entscheide und so weiter. Und das ist echt wichtig, habe ich über die letzten Jahre gelernt.
Ja, Korrektiv haben wir alle gehabt, nur ob man drauf hört, ist die Kunst, ne?
Das ist auch sehr wichtig.
Genügend Leute sehr da sind, die einem, naja gut, die ziehen sich zurück. Ich habe natürlich mich erkundigt über dich in deinem näheren Umfeld und habe tatsächlich überhaupt nichts gehört. Ich hatte allerdings auch gesagt, bitte nur Positives sagen. Aber die Menschen, schwärmen von dir. So, jetzt bin ich selber einer, der sich aus der gleichen DNA fühlt. Über mich haben mindestens die Hälfte immer sehr Nachteiliges gesagt. Heute nicht mehr, aber währenddessen schon. Also du bist schon ein Phänomen, der nur Positives abruft bei den Leuten. Ich darf zitieren, immer gut drauf, gelassen, menschlich, sauber und konkret, wenn er was zu kritisieren hat. Das ist also so ein Idealtypus von Chef.
Klingt eklig irgendwie, wenn du es so vorliest.
Ja, auch weiß ich gar nicht. Wir sind eine andere Generation. Ich bin ja so eine Art großer Bruder. Wenn ich an damals denke, wir hatten ja die Fusion von Pro7 Sat.1, als ich dort gearbeitet habe. Und da war damals noch der Herr Rohner, der Vorstandsvorsitzende, der heute bei einer Schweizer Bank arbeitet. Und der hat also diese Kapitallüge ausgesetzt, damals Sat.1 in Berlin, Hochzeit im Himmel, unter Liebenden. Und was kam, waren sich hassende Konstruktionen, was Jahre gedauert, wenn nicht sogar eine ganze Dekade, bis das aufgehoben war. Ist das heute ganz anders? Wart ihr damals, jetzt als du es übernommen hast, so eng schon zusammen, dass das so reibungsfrei ging? Oder gibt es immer noch das ProSieben und das Sat.1 gehen?
Ja, die Antwort ist ja. Also zum einen, natürlich ist das nicht ohne Reibung gewesen, weil und in Sachen Sat.1 müsste man vor allen Dingen für die Menschen, die uns zuhören, die nicht aus der Branche sind, eigentlich an den Tag nochmal zurückreiten, an dem in einer Kantine, soweit ich weiß, gesagt wurde, dass es eine Spitzenidee ist, für die Berliner Belegschaft nach München jetzt zu ziehen. Und dass Sat.1 aus Unterföhring doch das bessere Sat.1 sei. Und ich glaube, also es ist jetzt ja ein Dreivierteljahr, in dem ich Sat.1 sehr intensiv kenne, und ansonsten war ich natürlich immer näher dran, aber eben dann doch nicht drin, wie ich festgestellt habe. Sat.1 hat deswegen schon ein eigenes Gen immer gehabt, und das, was glaube ich gerade die Aufgabe ist, dieses eigene Gen, was in Unterföhring vielleicht manchmal ein bisschen unter dieser strahlenden roten 7 gelitten hat die letzten Jahre, weil We Love to Entertain You, ProSieben, Stefan Raab, Heidi Klum, Joko und Klaas, viele unserer Tochterfirmen der Holding heißen Seven irgendwas. Das gibt eine Dominanz der roten 7, und das hat sich ein bisschen, würde ich heute sagen, auf die Marke von Sat.1 niedergeschlagen. Und ehrlicherweise ist es die Aufgabe, dieses Gen, was immer noch da ist und was auch wirklich eine große Historie hat, ein bisschen wieder noch zu wecken. Also mir ist sogar wichtig, dass es ein ProSieben-Gen und ein Sat.1-Gen auch in den Teams gibt. Ich habe nur dieses Führungsteam, was sozusagen auf beide Sender guckt. Alles andere ist getrennt. Und da könnte man natürlich hingehen und sagen, Mensch, das machen wir alles zentralisiert und alle machen alles. Da halte ich überhaupt gar nichts von, weil man braucht, also ich muss einfach wissen, für welche Marke und für welche Marken ich arbeite. Insofern, Gene muss es geben, ja, und die Reibung ist auch da. Die Reibung war vorher da, indem ich mit dem Sat.1-Team gerungen habe um Formate, um Spielfilme, die war da. Und ehrlicherweise, die ist jetzt nicht weg, die findet halt jetzt innerhalb des Führungsteams oder in meinem Kopf statt. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass diese Reibung leichter macht, die Sender voneinander zu trennen. Und das ist ja auch mit meine Aufgabe, dass man sagt, wir haben nicht zwei große Sender, die sich so weit annähern, dass irgendwann alles ein Brei ist. Ja. Also das gibt es weiterhin, das soll es auch geben, diese Unterschiedlichkeit.
Das war ja gut eine Dekade unter Ebeling komplett anders. Da wurde ja genau das, was du gerade gesagt hast, in Abrede gestellt. Das war einer der Gründe, warum ich auch so weit in den Süden von München geflüchtet bin, wie es nur ging, weil eben gesagt wurde, das ist doch egal, welche Sendung geguckt wird. Dann kommt immer so ein Begriff, den ich immer besonders allergisch bin, nämlich Synergien. Also dass so Cross-Promotion und alles zusammen in einen Topf geworfen wird, umgerührt und zu sagen, es ist was zu essen. Ja? Mhm. Und die Menschen dann aber gar nicht mehr draußen erklärt bekommen, wer was wofür macht. Also die klassische Markenposition verlassen wurde. Und das wurde ja sehr, sehr, sehr lange gemacht. Und jetzt seid ihr ja auch unter der Führung eines Finanzers. Das darf man auch nicht vergessen. Wie hast du das geschafft, diese Uraltdenke, nicht nur was die Programme, diese Retrowelle, die wir gerade erleben, sondern diese Uraltdenke der 90er Jahre wieder zu beleben und wirklich auch mit Leben zu füllen, dass man wirklich spürt, das sind Unterschiede, die hier transportiert werden.
Weil ich, also der Thomas ist ein sehr, sehr, sehr schlauer Mensch, zu dem ich in ganz vielen Situationen aufgeblickt habe. Aber an der Stelle tatsächlich, wie du es gesagt hast, bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wir stellen ja nichts her. Bei uns kommt keine Maschine hinten raus, kein Auto, kein Teller, kein Klavier, kein Stuhl. Wir haben Köpfe, also sozusagen vor und hinter der Kamera, schlaue Köpfe und Ideen. Mehr haben wir nicht. Das heißt, für uns ist sozusagen die Symbiose aus Kopf und Idee, also die Marke, das Format oder der Sender, das ist schon ehrlicherweise das höchste Gut, was wir besitzen. Und damit kann ich natürlich nicht so leichtfertig umgehen. Und was hinzukommt, ist einfach der Zeitgeist. Die Leute vertrauen, ne, ganz viel und entscheiden ganz viel mit Vertrauen. Und ist Qualität gut, dann steckt dahinter Vertrauen. Und ich finde, das gerade in Deutschland ist das einfach sehr, sehr viel wert, wenn du dieses Vertrauen erlangen kannst. Die Leute vor dem Fernseher oder vor dem Laptop merken das, wenn dir selber die Marke egal ist. Und du sozusagen, da werde ich nämlich allergisch, den Content produzierst und raushaust. Weil der Content ist ja erstmal nichts, solange er nicht irgendwie mit irgendwas gefüllt ist. Und das ist oftmals Markenkraft. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, die weißt du, Topmodel zum Beispiel. Wir machen gerade wieder eine erfolgreiche Staffel Topmodel. Und das ist natürlich nicht nur jede einzelne Sekunde, die wir dieses Jahr produziert haben, sondern das ist die Markenkraft von 17 Jahren. Mhm. Und da haben Töchter, die jetzt vor 17 Jahren zur Welt gekommen sind, sitzen jetzt davor mit ihren Müttern, die als junge Frau angefangen haben, Topmodel zu gucken. So, deswegen halte ich dieses Thema Marke und auch wirklich die Haltung hinter einer Marke sehr hoch. Und die Haltung muss nicht sein, also Haltung ist für mich nicht verbunden mit einer politischen Haltung oder mit einer bestimmten Wokeness, sondern Haltung ist, ich sende etwas auf das sich die Menschen verlassen können. Und das geht nur unter einer nicht austauschbaren Marke. Wie das die nächsten Jahre weitergeht, also ob zum Beispiel eine Formatmarke irgendwann wichtiger wird als eine Sendermarke oder eine Sendermarke, das finde ich übrigens, es fällt mir dabei eine lustige Anekdote, Menschen, die in den letzten Jahren ganz oft Fernsehsendermarken in Abrede gestellt haben, gucken alles, was es gibt bei Netflix, ohne zu wissen, ja, was das ist, aber sie gucken es, weil es Netflix ist. Ja. Passiert mir ganz oft. Aber wie gesagt, wie sich das entwickelt, das wird man sehen. Aber Marke ist wichtig. Und ich glaube, dass dafür muss man kein Inhaltler sein, Stichwort Finanzchef und so weiter. Ich glaube, das sieht man in allen oder in vielen Industrien, dass Markenkraft sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen habe ich Gott sei Dank da in dem Tun, was wir da ausführen dürfen, wirklich auch Rückendeckung. Auch von den Finanzkollegen.
Naja gut, du hast natürlich auch gesehen, das Wort Vertrauen spielt da auch eine große Rolle. Du hast viele Dinge gut gemacht in den letzten Jahren bei ProSieben. Da wächst natürlich auch bei Finanzern Vertrauen, dass man sagt, bevor wir jetzt irgendeine andere Nase da reinsetzen, nehmen wir doch den, der kann das doch. Warum denn nicht auch für Sat.1? Weil du bist ja von deiner Vita her, sagen wir mal, nicht akademisch verzogen, sondern du bist ein Junge, aus dem Fernsehen. Du hast dich sofort mit unter 20 da reingeworfen. Du bist durch die beste aller Schulen bei Holger Roos gegangen, Tresor TV, Popstars. Das war auch meine erste ProSieben-Station. Da haben wir das erste Mal als ProSieben von RTL 2 die Popstars wiederbelebt hat. Das waren schon so Entscheidungen, wo man dachte, RTL 2 war ja damals genauso dirty wie heute oder viel mehr dirty. Und ProSieben war ja strahlender. Es war wie so ein absolutes Topmodel selber. Und kann man so eine beschmutzte Marke wie Popstars oder so ein bisschen Straße war da drin, was wir eigentlich nicht Hollywood nicht haben wollten. Und wir haben den Sprung dann doch gemacht mit Overground und Preluders, glaube ich.
Schick mir einen Engel.
Ach ja, und dann, da kann ich schöne Geschichten erzählen. Da gibt es ein Video, das schicke ich dir eines Tages, da gibt es ein Video von den Führungskräften, wenn du einen Hahn im Hintergrund hörst, das ist meiner. Ich habe
großartig.
Da haben wir bei der Weihnachtsfeier, Guillaume de Posch war Vorstandsvorsitzender und wir wurden sowas von getriezt als Führungskräfte von ProSieben. Und da war der Thomas Schultheiß, der Nico Palzo, der Jobst Benthus und der Guido Bolten und ich waren auf der Bühne und haben Overground gespielt. Das Jahr ist zu Ende. Also schick mir einen Engel.
Das
ist der Hammer. Ja, da schämst, obwohl es extrem zum Schämen ist, schämt man sich nicht. Sondern dieses Gefühl ist immer noch da. Das war 2003, glaube ich. Ja, ist ewig her.
Vor allem kann man ja gut drauf zurückblicken. Das sind wichtige Erlebnisse.
Ja, und damals war das eben, ist so diese Grund-DNA gelegt worden. Aber damals sind eben die Leute auch eingerückt, um dieses Topmodel zu vergewaltigen, um in diesem Bild zu bleiben. Denn dann wurde die Finanzkraft eben gesehen und das sollte ausgesaugt worden. Und das ist ja fast 20 Jahre jetzt so gewesen. Und du hast 2016, als dieser Benzin im Blut, würde man in der Formel 1 sagen, als dieser TV-Mann bei Holger Roost groß geworden. Bei Do It Yourself haben wir, glaube ich, sogar, ohne es zu wissen, zusammengearbeitet.
400 Folgen.
Ja, 400 Folgen Do It Yourself mit Sonja Kraus, also so Daily-Geschichten, wo aber wirklich ProSieben auf dem absoluten Höhepunkt war. Ja. Ich glaube, mit 12% Marktanteil. Hat sich eine Menge verändert und dann irgendwann ist ja schon mal der Abgesang aufs lineare TV auch laut und hörbar geworden.
Na klar, und der ist natürlich auch nicht weg, aber ich finde tatsächlich, er ist differenzierter geworden. Wobei das natürlich grundsätzlich, also auch da, wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht, will nicht die Statistikstunde aufmachen, aber du weißt, im Schnitt wird in Deutschland von allen Menschen über 4 Stunden am Tag im Durchschnitt Fernsehen geguckt.
Tendenz wachsend, ne?
Da sind alle Sender drin und da sind natürlich auch alle Menschen jeden Alters drin und es ist auch nicht überraschend, dass das natürlich, je älter die Menschen werden, mehr wird, aber 4 Stunden im Schnitt ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel. Und natürlich, also ich gehöre natürlich nicht zu den, alleine aufgrund meines eigenen Lebens, meines eigenen Verhaltens und biologischen Alters gehöre ich natürlich nicht zu den Menschen, die sozusagen Netflix und Amazon und Co. kleinreden, um sich selbst zu erhalten. Aber ich finde auch nicht, man muss sich selbst neu erfinden, aber man muss sich ja nicht vorher selber töten. Man kann ja erstmal gucken, was man aus lebendigem Leib irgendwie aus sich machen kann. Insofern, diese Hochphase und die Reichweiten sind nicht mehr da von vor 10 Jahren, ganz klar. Aber die Menschen gucken heute noch viel selektiver. Also es ist nicht mehr so Kiste an und mal gucken, was kommt, mir einfach auch halb egal, sondern da hat vielleicht auch das Streaming irgendwie das Verhalten verändert. Fernsehen wird viel selektiver geguckt und nicht einfach den ganzen Tag gedudelt gelassen. Insofern, das, was wir machen, braucht einfach 100% Qualität und es muss einfach sehr gut sein. Greifen wir trotzdem daneben? Ja, klar. Aber wir wissen einfach, ich habe manchmal das Gefühl, es gab so eine Phase fürs Fernsehen, da konnte man auch so mit 85-90% Qualität durchkommen, weil die Leute hatten eh nur als Alternative Brettspiel oder Buch. Ja. Und jetzt ist halt das Angebot deutlich größer, es musste besser sein. Aber ich finde es, am Ende finde ich es ganz schlau und ganz gut, dass es grundsätzlich, bin ich, weiß Gott, nicht alleine bei uns im Unternehmen und auch die Holding, die Menschen, die meine Chefs und Chefinnen sozusagen, glauben sehr an die Kraft von Emotionen und von Marke und von Haltung. Und das kommt mir total gelegen. Weil, wie du sagst, ich bin kein Unternehmensberater, ich habe nicht Statistik studiert, ich kam Bewegtbild und war nicht einen Tag auf einer Universität, weil man mich nicht ließ. Sonst wäre ich heute Arzt. Aber so ist es gekommen und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass das so zu einer Währung geworden ist, dass man sagt, okay, wenn man Leute erreicht und die Leute sind begeistert, dann kommt der Euro hinterher. Das ist so, funktioniert das.
Und so hast du bei ProSieben und versuchst es jetzt auch bei Sat.1 Fernsehgeschichte geschrieben, indem du zum Beispiel Formate einfach gesprengt hast und stundenlang gesendet hast oder hast senden lassen. Mhm. Damit Fernsehrevolution oder die Kunst vom Fernsehen eigentlich neu erfunden oder entdeckt, welche Kraft eigentlich dahinter steht, dass wenn man schon mal irgendwo ist in einem Studio, dann kann man ja auch durchsenden, wenn der Inhalt entsprechend ist. Das macht natürlich Fernsehmachern und auch den Leuten vor der Kamera unglaublich viel Spaß. Ist das Format Fernsehen zu überschätzt?
Ja. Nicht pauschal. Ich glaube, wo wir alle miteinander irgendwann angekommen sind, ich kann ja gar nicht sagen, welches Jahr das war, aber das dürfte irgendwann zwischen 2015 und 2020 gewesen sein, dass die Leute sozusagen sehr laut uns zu verstehen gegeben haben, könnt ihr euch einen Ticken mehr Gedanken machen? Könnt ihr ein bisschen weniger Rituale feiern? Könnt ihr ein bisschen weniger das machen, was ihr schon immer gemacht habt? So habe ich das irgendwie empfunden, dass man... Natürlich ist, also das ist das Lustige, es gibt ja nach wie vor Genres wie Quizshows, die ultra erfolgreich sind. Das heißt, die Leute wollten, glaube ich, nicht, dass man alles auf den Kopf stellt, aber ich glaube, es war wichtig, dass wir an einigen Stellen irgendwie ein paar Grenzen durchsprengen und dass wir eine deutliche Portion authentischer sind in dem, was wir tun. Und dass wir, also es wurde ja irgendwie, das war eine Zeit lang huiuiui, wenn wir bei Schlag den Raab gezeigt haben, wie Leute was aufbauen oder sich umziehen. Da war eine Zeit lang so huiuiui, das ist aber ein toter und leerer Moment oder das sieht aber nicht gut aus und so weiter. Und dieses Aalglatte, dieses Perfektionistische, dieses bei uns gibt es keine Fehler und alle, die da agieren, sind quasi Maschinen, das hat uns in unserem Fleiß, perfekt zu sein, glaube ich, über ein paar Jahre die Natürlichkeit so genommen, dass die Menschen gesagt haben, ach, irgendwie, weiß nicht, immer das Gleiche und immer die gleichen Leute, es ist auch immer gleich gemacht, die gleichen Schnitteffekte und so weiter. Das können ja ZuschauerInnen sehr gut sagen, ohne genau zu sagen, was sie meinen, aber sie fühlen das sehr, sehr klar. Und ich glaube, da hat uns auf dem Weg, erstens, sich Dinge zu trauen, also ne, der Mut ist extrem wichtig, weil am Ende kann nicht viel passieren, wenn du eine gesunde Einstellung zum Verlieren hast. Dann ist Mut was ganz Kleines. Also.
Aber auch das geht nur, wenn du eine Chemie stiftest, die mit Angstfreiheit einhergeht. Und ja. Das ist echt wirklich, ich will jetzt keinen bashen, aber unter Ebeling halt total kaputt gemacht worden. Ne?
Naja, diese Angstfreiheit, die lähmt natürlich, also die, oder Angst lähmt alles. Und wir haben, weil du es eben angesprochen hast, es gibt sicherlich Leute, die auch Negatives über mich sagen würden, aber ich, zum Beispiel alle unsere Producer wissen, wenn eine Sendung gut produziert ist, wenn das Produkt wirklich ist, so dass man drauf guckt und stolz ist, dann kann das floppen und dann ist es total egal. Da muss man immer noch gucken, warum ist es gefloppt und kann ich daraus schlauer werden, aber das ist kein Grund, dass irgendwo irgendwer laut werden muss oder sich streiten muss. Wenn eine Sendung peinlich ist und dann floppt, dann werde ich auch sauer. Weil, also dann, das kam mich total wurm und dann schreie ich immer noch niemanden an, aber dann weiß auch jeder, dass das nicht geht. Und daraufhin, und so habe ich mich mit den Redaktionen da gut drauf einigen können, weil das ist bei jedem Producer, glaube ich, sehr, sehr klar im Kopf. Wenn das Produkt gut ist, kann es trotzdem floppen. Ist dann nicht egal, aber ist es nicht schlimm. Wenn das Produkt peinlich ist und es floppt, dann wird es ungemütlich.
Du bist ja Kölner oder Münsteraner Kölner. Wie lange warst du in Münster?
2 Jahre.
Ja, also bist du durch Köln geprägt, bist aber erfolgreich geworden in München. Hätte das was mit dir gemacht?
Im Job.
Ja. Was sonst?
Privat bin ich sehr erfolgreich in Köln gewesen.
Entschuldige, was soweit ich das mitgekriegt habe, hast du deine Frau aber bei Tresor kennengelernt.
Sehr richtig.
Ja, bei das ist doch nicht in, war das? Ja, eben. Echt?
Ja. Ja,
ehrlich. Aber übrigens, zu Topmodel, das darf ich auch ganz kurz sagen, das war mein letzter Akt bei Jobst. In dem letzten Meeting, das ich hatte, habe ich Jobst gesagt, mach das nicht, das ist scheiße.
Ja, und wie recht hast du gehabt. Nein, aber darf ich was, das weißt du vielleicht auch noch. Die erste Staffel Topmodel, ne, das war ganz weit weg von großem Erfolg. Das war, ja, also es war tatsächlich so, dass das nicht jetzt irgendwie vom ersten Tag an da,
ne, alles. Ja, gut, aber das, also wo gibt es denn Formate, die von der ersten Sekunde an erfolgreich sind?
Also TV das Total ist auch so eins.
Aber überleg dir mal, Sex and the City hatten wir damals zu meiner Zeit die zweite Staffel beendet und wollten es eigentlich einstellen. Weil es nicht in der Größenordnung gelandet war. Und dann haben wir es nur weitergemacht, weil ich gesagt habe, wir haben im Herbst überhaupt keine Themen. Ohne Scheiß.
Überleg mal. Ich finde, man kann heute immer noch sagen, dass es ein Teil der We Love to Entertain You DNA ist Sex and the City gewesen.
Ja, total. Das ist ja damals zeitgleich entstanden. Und nur in der Befruchtung gegenseitig. Ja. Nur deswegen funktionierte das. Aber gut, ich habe eine andere Frage, weil wir in Köln waren. Wenn du liest damals, dass RTL sich entschieden hat, einen sehr, sehr talentierten Chef, nämlich Bernd Reichert, nicht mehr weiter zu beschäftigen, lachst du dann?
Nee. Also ich habe sowas ganz Skurriles. Ich war ja mal bei RTL und ich habe tatsächlich immer, ein paar Leute bei RTL wissen das auch, ich habe immer irgendwie eine emotionale Bindung zu dieser Marke oder zu diesem Unternehmen. Und ich bin bekannt und befreundet mit einigen, also quasi private Kölner Kontakte, die bei RTL arbeiten. Das vermischt sich ja in unserer Branche gern mal. Und ich fand, also ich persönlich, hier spricht nicht ProSieben, sondern Daniel, habe das nicht verstanden und fand das sehr, sehr schade für RTL, dass Bernd da nicht mehr bleiben kann, bleiben will. Und das deswegen, nee, gelacht nicht. Ich natürlich hat man immer ein Auge auf den Wettbewerber oder auf die Konkurrenz. Aber man hat selber ja auch genug zu tun. Und deswegen muss man sich manchmal auch so ein bisschen disziplinieren. Ich finde es spannend, aber von außen gesehen kann ich auch noch nicht sagen, dass ich es ganz durchblickt habe, was die Kollegen vorhaben mit ihrer Marke. Und deswegen habe ich es genauso wenig verstanden, dass Bernd nicht mehr da ist.
Du hast ja sehr gut gestartet bei Sat.1. Ich habe gelesen, in der letzten Woche war die erfolgreichste Sendewoche seit 16 Jahren. Man muss nur so lange Matrixen suchen, bis man auch in eine reinpasst. Aber das ist ja trotzdem die Wahrheit. Zumindest habe ich habe es jetzt nicht überprüft. Ich glaube das, was bei LinkedIn steht. Aber es scheint sich ja was zu bewegen. Ich habe gesehen, Birgit Schrowange kommt zurück. Ich habe gesehen, den Jörg Pilawa habt ihr zurückgeholt. Ja. Also nicht Birgit Schrowange war ja noch nie bei Sat.1, Jörg Pilawa sehr wohl. Ich habe gesehen, mein Freund und der Zonk, Jörg Dräger, waren wieder da. Also es tut sich eine Menge in Richtung Vergangenheit, zurück in die Zukunft quasi.
Zurück in starke Werte, in alte Stärke, würde ich da fast so sagen. Also ich habe Mitte Mai angefangen und dann natürlich fängt man an, irgendwie ganz viele Dinge zu lesen. Vorher dachte ich kannte Sat.1 und dann habe ich irgendwie gemerkt, ach so, ich habe es immer nur von außen mit angeguckt und dann habe ich ganz viele Leute kennenlernen müssen, habe mich mit ganz viele Zahlen beschäftigt, also nicht nur finanzielle Zahlen, sondern vor allen Dingen Zuschauerzahlen, wo sind sie hin, wer kommt, wer guckt, bei welchen Formaten. Und dann hatte ich das Gefühl, für das, was wir hier vorhaben, nämlich also das Ziel, eine Vision, die Marke, dafür brauchst du auch Leute, die das on-air transportieren. Jetzt muss man sehen, also es gibt ganz viele tolle Botschafter für Sat.1, weiß ich nicht, Marlene Lufen und Daniel Boschmann und der Kollege Killing und so weiter. Und dann fällt einem irgendwann auf, Moment, das sind ja alles nur die Frühstücksfernsehkollegen, die dafür stehen. Wie sollen die denn alleine morgens den ganzen Sender tragen nach außen als Botschafter? Und dann gibt es Julia Leischig, die aber zu wenig für meinen Geschmack on air ist. Also,
kannst du ja ändern. Würde sie
genau,
aber nichts gegen haben.
Nee, hat sie auch nicht und wir sind auch dabei. Aber mir wurde halt klar, für das, was du willst, reichen nicht Trailer, sondern musst Menschen gucken immer noch am liebsten Menschen zu. Und deswegen habe ich mich dann ehrlicherweise sofort im Frühling und Sommer auf die Socken gemacht und bin ein bisschen durch Deutschland gereist, habe Menschen getroffen, habe Menschen SMSen geschrieben, ob sie sich vorstellen könnten, mit einem Typen Kaffee zu trinken, den sie nicht kennen. Und so ist das entstanden. Und wir sind da auch noch nicht fertig. Aber ich finde, die bisher zu uns gestoßen sind, extrem wichtig für das, was wir vorhaben. Birgit ist für mich der Inbegriff eines Vorbilds für Frauen ab 40. Birgit ist ganz toll in ihrem Blick aufs Leben, auf Erfahrung, auf Familie, auf Job, auf Finanzen und so weiter. Und Jörg ist ein großes Gesicht, eine große Verstärkung für unsere Primetime, den man nicht erklären muss. Die Menschen schalten ein und wissen, zack, da ist er, den mag ich. So, und deswegen Doc Caro und so weiter. Und gehe aufs Ganze, ehrlicherweise, ich glaube, da erzähle ich kein Geheimnis. Wir haben Promi Big Brother gemacht und Jörg Dräger war in Promi Big Brother. Und dann haben wir in der Auftaktshow so ein Spielchen gemacht mit ihm. Und dann haben wir im Ü-Wagen rumgewitzelt und haben gesagt, Mensch, geh aufs Ganze, müssten wir mal wieder machen. Und dann ist es wie immer so ein Dauerfeuer, war das über 2 Wochen so, Mensch, vielleicht machen wir mal, geh aufs Ganze wieder und je nachdem, wie weit der Jörg kommt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, lass mal ein paar wenige Folgen machen. Warum denn nicht? Weil es ja schon irgendwie sehr Kult war. Ne? Vor allen Dingen auch nicht nur Jörg, also Jörg ist und also war und ist noch Kult, finde ich. Und dann auch dieses rote Viech und dieser Sound und das ist alles ja irgendwie sehr eigen. Und dann haben mich schon auch ein paar Leute angeguckt und dachten, okay, jetzt ist dann doch zu viel geworden mit ihm, mit ProSieben und Sat.1. Geh aufs Ganze haben wir wirklich nicht daran geglaubt, dass es so erfolgreich wird, muss ich verraten.
Ich habe das gemacht, Ende der 90er Jahre war ich Producer von Glücksrad und Geh aufs Ganze bei Kabel 1 und das war tatsächlich die schönste Zeit, nicht wegen Glücksrad, sondern wegen Geh aufs Ganze. Das war wirklich Fernsehen, Industriefernsehen der allerbesten Art, weil wirklich hunderte von Menschen dahin kamen mit Bussen, die einfach nur Jörg Dräger kennenlernen wollten, sich von ihm verarschen lassen wollten, der eine riesige Macht hatte, eine unglaubliche geistige Kraft und wenn er schlechte Laune hatte, dann wusstest du, diesen Fiat, der da vorne in Tor 3 steht, den verlierst du heute.
Keiner.
Einfach, genau, umgekehrt genauso, ja. Und wir haben vier Sendungen pro Tag produziert, in Staffel, hunderte von Sendungen. Es war herrlich, es war wunderbar. Und ich bin nur wegen Jörg Dräger eingestellt worden, weil niemand aus dem Sender ihn unter Kontrolle gekriegt hat. Ja, da bin ich nur für den eingestellt worden.
Ist gut. Das mit den vier Sendungen interessiert mich nochmal. Da würde ich gerne nochmal mit der UFA drüber sprechen. Pro Tag 4 Shows. Sehr gut.
Damals kannst du dann vielleicht Astrid Quentel, die war nämlich damals Producerin auf der Produzentenseite. Und es war wirklich eine der schönsten Zeiten meines Berufslebens. Noch ein anderes Thema aus meinem Berufsleben. Ich war ja lange beim Sportfernsehen. Ja. Und wir hatten damals Anfang der 90er Jahre die American Sports mit Schwerpunkt NBA. Mhm. Und nebenher lief auch sowas wie NFL. Die habt ihr ja jetzt mit meinem unter anderem Freund Jan Stecker zu einem Riesenflyer gebracht. Wie ging das denn?
Also da will ich mich irgendwie null mit schmücken, weil das ist ein Phänomen. Also ich kann da, was ich dazu mit an Tisch bringe, ist sozusagen die Bereitschaft und auch hier ist nur das Einzige, was ich an Tisch mitbringe, ist sozusagen den, wenn du so willst, den Mut oder die Wahnsinnigkeit zu sagen, komm, lass uns das in der Primetime bei ProSieben machen. Das wird schon. Und weil das ist so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also eine Sportart bleibt natürlich in Deutschland klein, solange du sie versteckst. Und wenn du sie auf die große Bühne stellst, dann kann sie groß werden. Das kann dir auch natürlich total um die Ohren fliegen. Aber wenn du es nicht tust auf die große Bühne, dann wird das niemals. Und wenn du dir die letzten Jahre anguckst, ist das zum einen die inhaltliche Leistung von den RAN-Kollegen, die einfach mit einer ganz anderen Art der Sportberichterstattung und zwar im Hoodie und mit Jeans da sitzen und Witzchen machen oder auch sich durch Studio tackeln. Das ist das eine, die gleichermaßen, und das ist auch eine Kunst, gerade bei der Sportart, gleichermaßen Fans abholen, aber eben auch den Einstieg für neue sozusagen Zuschauer einfach machen. Weil erstmal kapiert ja niemand, wie das funktioniert. Insofern, das hinzukriegen ist inhaltlich, das ist das eine. Und das andere ist, eben immer öfter, über die letzten Jahre, immer mehr auf eine große Bühne zu schubsen und zu sagen, wir versuchen das, wir schieben da Marketing rein, wir machen das, versuchen das breit zu machen. Und genau auf diesen Weg kannst du bei den Reichweiten ablesen. Also immer, wenn wir einen Schritt weitergegangen sind und gesagt haben, komm, wir machen noch einen Spieltag bei ProSieben und nicht bei ProSieben Max, dann sind wir noch wieder, dann war das die Treppenstufe bei den Reichweiten, die wir erfolgreicher geworden sind. Also ich glaube, das ist so das Zusammenspiel. Die NFL ist auch, kann ich verraten, sehr, sehr, sehr glücklich mit dem, was wir da machen. Und das ist eine einzigartige Geschichte, aber wie gesagt, es ist vor allen Dingen wirklich die RAN-Jungs, kann ich sagen, weil es ist in der Tat ein sehr männlich geprägtes Team, die RAN-Jungs, die machen da einfach einen einzigartigen Job.
Und ihr habt Fußball wieder zurückgeholt. Einer der Kardinalfehler, der, wann war das, Mitte der Zehner oder Zehner, die Champions League freiwillig abzugeben oder vielleicht auch nicht ganz so freiwillig, aber ihr habt Fußball wiedergeholt. RAN Sat 1 Fußball war ja eine der prägendsten Marken überhaupt, der Programmmarken für Sat 1. Es ist wieder ein bisschen da mit Matthias Obtenhövel.
Ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Sportrechte und gerade Fußballrechte sind einfach, also es sind fast nicht möglich zu refinanzieren.
Und ja, das sowieso.
Manche von denen sogar, finde ich, gar nicht seriös zu bezahlen. Und deswegen gibt man sowas wie Champions League auch ehrlich gesagt nicht freiwillig ab. Es gibt Rechtepakete, also wir haben ja ein verhältnismäßig kleines Paket, was aber trotzdem sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Insofern, ich glaube, bei Sportrechten, dieses kleine Bundesliga-Paket, was wir da machen, ist für Sat1 ideal, weil es öffnet regelmäßig alle paar Monate ein riesiges Reichweitenfenster. Die Menschen gucken dann Bundesliga in Sat1. Sie würden es auch auf einem anderen Sender gucken, aber an diesem Abend profitiert halt Sat1 extrem davon. Wir haben so eine Reichweite, wie wir sie allein für Trailer manchmal an mehreren Abenden erst zusammenkriegen. Insofern ist es einfach ein schlauer, smarter Move, sich sozusagen aus der Deckung zu kommen, zu sagen, hier kommt mal bei Sat1 vorbei. Aber es ist schon, die großen Pakete kann man sich nicht leisten, ehrlich gesagt. Kann sich auch keine ARD oder ZDF mehr leisten, so richtig.
Hast du denn eine Erklärung dafür, warum sich die Ligen leisten können, in der Öffentlichkeit nicht mehr stattzufinden? Weil früher hieß es von Sponsorenseite immer, wir müssen sichtbar sein. Aber heute mit den wenigen Zuschauern, die Pay-TV haben, ist ja die Sichtbarkeit nicht mehr gegeben.
Also ich glaube, dass das auch rumort. Ich glaube, dass, oder ich weiß, dass es rumort. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Formel 1 so ist, dass natürlich das vielen Werbekunden besser gefallen hat, dass man sehr, sehr oft bei RTL zu sehen war. Und das ist natürlich hinter der Pay-Schranke nicht mehr so gegeben. Ich glaube, am Ende ist natürlich der Reiz von dem jeweiligen sportlichen Wettbewerb und dabei als Kunde dabei zu sein, dann doch so reizvoll, dass man das, glaube ich, noch so eine Zeit lang mitmacht. Aber ich glaube nicht, dass das auf ewig geht, dass Ligen sich das leisten können, zugunsten eines noch höheren Preises die Öffentlichkeit ein Stück weit auszuschließen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht.
Erinnere dich mal ein paar Jahre, Emotional Memory, machen wir jetzt ein kleines Spiel. Ja. Erinnere dich mal bitte an ein Ereignis in deinem Leben, als du zum ersten Mal Bewegtbild über The Masked Singer gesehen hast.
Ja, Es war im Kolonneum, im obersten Stockwerk bei Endemol. Und wie gesagt, wir hatten verschiedene Programme schon diskutiert und ich hatte schon so ein bisschen einen Blick auf die Uhr und dann ins Taxi und dann zum Flughafen zurück nach München. Und dann haben die Kollegen mir das gezeigt. Erst etwas aus Korea, aus Südkorea. Und da muss ich schon sagen, das war echt eher befremdlich. Und also The King of Mars Singer heißt es ja da. Mhm. Und das übrigens, Fun Fact, ist eine Weekly. Also eine nicht endende Weekly. Mhm. 52 Wochen im Jahr läuft es dort. Und da scheiden auch Prominente aus und werden sozusagen enttarnt. Und dann schieben die einfach in der nächsten Woche einen neuen Prominenten wieder rein. Und da gibt es aber auch Prominente, die dafür Wochen immer weiter singen, jede Woche immer weiter singen. Es ist herrlich. Und dann haben sie, was schon den Unterschied gemacht hat, also sie haben dann etwas gezeigt von den amerikanischen Endemol-Kollegen, die das für NBC übersetzt haben. Mhm. Und da muss man sagen, also mit allem Respekt vor dem Koreaner, der sich das Grundding ausgedacht hat, die größte Leistung haben die Amis gemacht mit der Übersetzung von Südkorea auf Amerika, weil da waren auf einmal ganz andere Kostüme, das war nicht so weird und auf einmal war das formatiert und dann dachte man, okay, das ist zwar immer noch irgendwie weird, das Ganze, weil man sich auch nicht, man sieht ja sowas und denkt sich so, okay, welche Promis würden das machen, wer sitzt da im Panel und man rattert so los und irgendwie an dem Punkt, welche Promis würden das machen, da blieb man so hängen, weil man dachte, okay, welche deutsche Prominente steckt sich in so einen Küken rein oder in eine Blume oder so. Und dann haben wir das aber komischerweise, also wir haben es angeguckt und dann, ich neige in Pitches nicht dazu, irgendwie die üblichen Sprüche zu machen, jetzt lass mal gucken und die nächsten Wochen, wir sprechen mal und wir können echt mal essen gehen und so, sondern schon relativ klar zu sagen, ob ich das gut oder nicht gut finde, weil das habe ich beim Produzenten immer gehasst, wenn Sender so ein gutes Gefühl gegeben haben. Ne? Und man wusste aber eigentlich gar nicht, ob denen das jetzt gefallen hat, weil manchmal ist ein herzliches Nein ja viel besser. Und dann war es in diesem Fall so, dass man schon irgendwie, doch, ich war irritiert und deswegen habe ich da tatsächlich was Schwammiges gesagt, was so leicht positiv war. Und dann bin ich zum Flugzeug, saß im Flugzeug nach München und dann gingen mir diese Viecher aber nicht aus dem Kopf. Also diese, und ich vergesse immer seinen Namen, der asiatische Schauspieler aus Hangover, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, der saß da in der Jury, im Ratepanel und der war jetzt total ausgeflippt in diesem Ausschnitt, den ich gesehen hatte und dann diese Viecher dabei und das war alles so, das ist schon im Kopf hängen geblieben. Und dann, dann ist so gereift innerhalb von ein paar Tagen, dass das Ding ist irgendwie super, weil das raussticht. Weil das
und übersetzt du das dann in Matthias Obtenhövel und Didi Hallervorden? Oder macht das dann die Produktionsfirma?
Ich habe da, also den Matthias haben wir an den Start gebracht. Bei den Prominenten, das macht das Endemol-Team. Auch die, also wir haben uns da ja auch rangearbeitet. Ne? Wir haben monatelang, wie gesagt, diese Frage, mit welcher Prominente hat Lust, in einen Küken zu stecken?
Ja.
Da fängt man erstmal total vorsichtig an und natürlich sitzt man trotzdem am Tisch und sagt, hey, was wäre mit dem oder mit der? Und das waren alles große Namen. Und dann hat das aber auf einmal irgendwie funktioniert, dass wir, und da steckt man, da sieht man schon auch die Kraft von dieser Idee, dass auch in der ersten Staffel sehr große Namen gesagt haben, da mache ich mit.
Das ist sogar ganz wichtig, glaube ich. Ne?
Und das war dann irgendwie der Durchbruch. Und dann ist es natürlich so, wenn die erste Staffel einmal rum ist, dann hast du was zum Vorzeigen und dann kann man auch andere Prominente kriegen.
So, über Joko und Klaas müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das sind Selbstgänger, oder? Und die habt ihr hoffentlich auch langfristig an euch gebunden.
Oh, jetzt muss ich es nochmal wiederholen, jetzt habe ich gerade nichts verstanden.
Joko und Klaas.
Ja, Joko und Klaas.
Da müssen wir nicht drüber sprechen.
Können wir immer.
Die sind langfristig an ProSieben gebunden, die bleiben ProSieben und werden immer ProSieben machen.
Also ich werde immer dafür alles tun, dass es so bleibt. Ich kann aktuell sagen, dass das noch ein bisschen länger so bleibt. Aber natürlich sind die frei wie ein Vogel, die beiden Herren. Aber ich weiß, dass die es... Also das ist kein Marketing-Sprech. Wir schätzen uns gegenseitig sehr, sehr, sehr. Also nicht wir jetzt nur persönlich, sondern auch die Teams und so weiter. Das ist wirklich ein Match made in heaven zusammen.
Du bist ja ein klassischer Künstlermanager. Also die Menschen, die ja mit besonderer Art und Weise vor die Kamera treten, haben ein hohes Maß an Vertrauen zu dir und entsprechend auch Kontakt zu dir.
Ja, ich bemühe mich um diesen Kontakt auch. Also ich finde das mindestens so wichtig, wie mit MitarbeiterInnen Kontakt zu haben, zu halten, eben mit den Menschen, die vor die Kamera für uns gehen und mit uns gehen, Kontakt zu halten. Ich sehe die nicht als die, die einen Vertrag haben und froh sein können, dass sie Geld bei uns verdienen, sondern das ist so aus der Logik, die ich eben genannt habe, so wir haben Ideen und Köpfe, so. Das heißt, wenn ich die beiden Dinge nicht pflege, dann bin ich als Sender oder als Medienmarke ganz schnell am Ende. Deswegen verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen, die vor der Kamera stehen, und es sind natürlich in den letzten Monaten haben ein paar, also die das jetzt hören werden, sagen, ja, dann ruf doch mal zurück, weil es einfach sehr, sehr viel war die letzten Monate. Aber das ist in der Prio bei mir immer sehr hoch. Also deswegen,
das ist ja tatsächlich auch etwas, was wahnsinnig angenehm ist. Und wenn ich überhaupt irgendwas vermisse, dann das, die Abendessen auf Senderkosten. So. Aber auch tatsächlich, du hast es ja mit anderen Menschen zu tun. Das sind ja oftmals auch künstlerisch etwas begabtere Menschen als Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Jetzt nicht als Wertung, sondern einfach, das ist ein anderer Weg und eine andere Sichtweise auf die Welt. Aber du hast als jemand, der als Primus inter pares am Ende entscheidet, ja auch viel mehr Macht, also deinem Gegenüber. Auf der einen Seite ist ein Joko Winterscheid, um jetzt mal den berühmtesten zu nehmen im Moment, geschützt durch seine eigene Prominenz. Auf der anderen Seite weiß er aber auch, wenn der mich jetzt nicht leiden kann, dann habe ich auch ein Problem. Wie gehst du damit um?
Ich versuche, dieses Machtgefühl aktiv auszublenden, weil das, und ob man mir das jetzt abnimmt oder nicht, ich mag das nicht. Ich fühle mich da unwohl in der Rolle. Mhm. Ich fühle mich unwohl in der Rolle, dass Menschen irgendwie nett zu mir sein müssen. So. Mhm. Und ich weiß, es gibt auch Menschen, die nur mit mir reden, weil ich diesen Job habe. Also die wollen gar nicht mit mir, Daniel, reden, sondern die wollen mit dem Job reden sozusagen. Aber ich versuche in der zwischenmenschlichen Art oder Arbeit zusammen, das echt aktiv zu bekämpfen, das gar nicht, das in keinster Weise dieses, also damit niemand mich um was bitten muss und ich nichts von oben herab. Und mir ist lieber, wir schulden uns immer gegenseitig was. Das ist mir lieber. Das ist mir, und ehrlicherweise entspricht das ja auch der Realität mehr, weil ich bin ja genauso abhängig. Ne? Wenn Joko jetzt keine Lust mehr auf mich hat, dann ist es ein großer Schaden, oder auf uns, dann ist es ein großer Schaden erstmal. Insofern, ist halt am Ende ist es eine Beziehung wie private Beziehung. Das ist immer schlecht, wenn der eine glaubt, er ist mehr wert als der andere.
Du bist, glaube ich, nicht zum ersten Mal gefragt, Organist im Erzbistum Köln, Ausgebildeter. Was hat man sich darunter vorzustellen, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion in der katholischen Kirche im Moment? Was ist das? Ich kann da nichts drunter verstehen.
Also es ist also, so.
Warum ist eigentlich immer die Frage, warum macht ein junger Mann das? Du bist 1980 geboren. Warum wird man Organist?
Weil das Instrument sausexy ist. Das können jetzt nur irgendwie Pianisten oder Musiker verstehen.
Erklär mal kurz, wie das funktioniert. Irgendwas mit Luft, ne?
Ja, da bin ich gar nicht so. Das können auch elektronische Orgeln sein. Aber alleine, so. Also diese Kraft, die aus dem Instrument kommt, alleine aus dem Grund, in welchen Räumen es steht, ist einfach, das macht Gänsehaut. Und das ist, gleichzeitig bietet es eine Komplexität, also du spielst ja Orgel auf verschiedenen Manualen, also sozusagen verschiedene Tastaturen übereinander, und dann spielst du ja noch mit den Füßen gleichzeitig. Mhm. Also das heißt, da ist schon auch eine Komplexität hinter, und das fordert einen, und dann hat es halt diese Kraft, diese Andersartigkeit, ich habe natürlicherweise Stunden in einer leeren Kirche verbracht und geübt, und Allein das ist irgendwie alles was Besonderes. Und deswegen geht aus diesem, oder es hat dieses Instrument so was Besonderes an sich. Niemand hat eine Orgel zu Hause, und, oder also eine große Orgel. Und deswegen geht so ein Zauber von diesem Instrument aus. Und ich hab sehr, sehr früh angefangen mit Klavier, wie viele Kinder. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, warum, aber ich habe in der Pubertät nicht aufgehört. Und das ist der entscheidende Punkt. Weil die meisten. Aber ich kann ja nicht sagen, warum. Ne? Ich war alles andere als irgendwie der. Also ich weiß nicht.
Hattest du Akne?
Nee.
Ja, wäre eine Antwort, weil wenn du bei einem Mädchen nicht unterkommst, dann spielst du halt weiter Orgel.
Ja, nee, also ich hab ja Klavier zuerst gespielt und wie gesagt, aus unerfindlichen Gründen habe ich weitergespielt. Und dann bin ich sozusagen in ein Alter gekommen, wo es dann irgendwann so, also dann machst du es nicht mehr, weil Mama und Papa es wollen, sondern weil du irgendwie selbstdenkend als Musiker bist. Dann spielst du in Bands und so. Und dann war das einfach eine Herausforderung. Und dann habe ich spitz gekriegt, dass Organisten totale Mangelware sind. Und ich wollte natürlich das nicht hauptberuflich machen, aber es gibt die sogenannten Springer, also in beiden sozusagen Kirchen, katholisch wie evangelisch. Und Springer spielen im Prinzip in jeder Kirche, im geografischen Umkreis von X. So. Sind nicht angestellt, aber damit du das darfst, hat die katholische Kirche zumindest eine Klassifizierung, also sozusagen du machst einen Führerschein und dann darfst du das spielen. Es gibt auch ganz kleine Dörfer, da darfst du es ohne, aber so und dann kannst du auch damit Geld verdienen, ehrlicherweise. Und ich habe da, ich weiß nicht, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber es gab Samstage, da habe ich nachmittags zwei Beerdigungen und eine Hochzeit und abends noch eine Vorabendmesse und bin halt mit 250 Mark nach Hause gegangen.
Also du kannst dich heute so in die Kirche setzen und dieses da, 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 ba, 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 da aus dem Stegreif.
Ja.
Nach Noten.
Ich habe das, ja doch. Also ich habe es echt lange nicht mehr gemacht, weil das ist das einzige Problem. Einen Zugriff auf eine Orgel hat man echt nicht leicht.
Ja, aber du bist vierfacher Senderschiff, du kannst dir doch eine Orgel zu Hause einbauen.
Nee, ich habe ein Klavier. In diesem Raum, in dem ich hier gerade sitze, habe ich ein E-Piano. Und das ist schon mal viel wert, wenn ich da ein bisschen hin und wieder dran sitze. Und das ist auch schon wenig geworden. Aber genau, deswegen, so ist es mit dem Organisten sein. Und tatsächlich war das dann irgendwann praktisch. Für mich nicht praktisch für meine Eltern, weil es gab eine Phase, da habe ich diese Springerdienste gemacht, da war ich noch nicht volljährig. Das heißt, ich hatte keinen Führerschein und habe vor den Toren von Köln gewohnt und musste dann so durch so Landkreise und 9 Uhr eine Messe und 10.45 Uhr eine Messe und meine Mutter musste mich immer fahren. Und das weiß ich, da haben wir nie drüber gesprochen, wie die das fand eigentlich, sonntags morgens so um 8 raus und den Sohn zum Orgelspielen fahren und dann zwei Gottesdienste hintereinander zu erleben. Genau, das ist so meine Organisten.
Ja, da gibt's ja nur härtere Schicksalsschläge als Anfang der 90er Jahre seinen wohlgeratenen Sohn wohlbehütet von einer Orgel zur anderen zu fahren.
Du, weil ich bin Lehrerkind. Das heißt, da gab es auch immer Dinge, die noch sozusagen, die man so heutzutage als To-Do einklassifizieren würde.
Aber dann hast du ja in deren Augen zunächst mal nichts Ordentliches gelernt, oder?
Sie hat es nie gesagt, also meine Mutter hat es nie gesagt, aber sie ist Lehrerin und ich glaube, und ich wollte Arzt werden. Wahrscheinlich gab es mal den Tag, an dem sie das gedacht hat, ja. Ich glaube jetzt, also inzwischen ist es vorbei, weil inzwischen, wenn dann irgendwo im Kölner Stadtanzeiger oder so steht, hier Joko Winterscheids neue Show und Senderchef Daniel Rosemann sagt dazu, dann wird das auch mal hier und da ausgeschnitten und mir nochmal zugeschickt, was ich super finde, weil da echt ganz viel Stolz auch hinter ist. Aber klar, ich glaube, gerade am Anfang, als ich mich für einen stundenbasierten Job bei RTL entschieden habe, statt Medizin zu studieren, das war sicherlich nicht so gut abzusehen, ob das gut endet.
Ist aber gut geendet.
Sehr gut.
Ich bereue und jetzt sind wir ja beim Fernsehen. Der Übergang zum Ende ist praktisch geschlagen. Wir haben TV total vergessen natürlich.
Ja.
Finde ich fast schon am erwähnenswertesten. Wirklich eine derartige Ikone praktisch studiotechnisch unberührt zu lassen und dann ganz anderen Menschen reinzusetzen und dann noch etwas gelingen zu lassen, nämlich dieses Format der 90er in die 20er Jahre zu ziehen. Ganz großartig und gut gelungen und ja auch einen komplett anderen Sendeplatz. Ach so, ja. Eine Frage wollte ich noch von dir. Late Night, das ist ja, muss jeder Senderchef irgendwann mal beantworten, diese Frage. Warum haben wir keinen Jimmy Fallon?
Also ich glaube, zuerst einmal, niemand weiß in Deutschland, was Jimmy Fallon macht. Weil das, was wir als Late Night so bei Social Media und in WhatsApp-Gruppen uns gegenseitig zuschicken, sind 2 Minuten, 5 Minuten Ausschnitte ja, aus Late Nights. So. Also ich glaube, dass und der Kollege Häufer Umlauf ist eigentlich ein gutes Beispiel. Der ist, und auch für ihn ist es trotzdem immer weiter Arbeit an der eigenen Sendung, dass wir unterscheiden so oft in Ernsthaftigkeit und Spaß, in Seriosität und kann man das noch machen oder wird man dann lächerlich? Also ich glaube, dieses schnelle, also in der Late Night musst du dieses super schnelle Umschaltspiel zwischen ich mache mich zum Clown und spreche gleichzeitig, mache ich ein Stand-up über die Politik. Diese Souveränität, das ist das eine, was Handwerk ist und das können tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige, weil sie sich entweder nur zum Clown machen wollen oder totale oder noch viel öfter ganz große Angst davor haben, sich zum Clown zu machen und dann sich lieber auf die ernsthafte Geschichte stürzen. Und das andere ist, ich glaube, dass erst mit der Zeit wird Jimmy Fallon zum Star und sich das einzugestehen, dass man am Anfang ist, muss das Format der Star sein, das passt häufig nicht in die persönlichen Pläne von Künstlern, die eine Personality oder eine Late-Night-Show haben wollen, weil auch da ist Stefan Raab das größte Beispiel, der war nicht, am Anfang war TV Total der Star und irgendwann ist Stefan der Star geworden und das Format ist in den Hintergrund gerückt und Klaas hält es genauso. Klaas hält sich nicht für das Wichtigste an diesem Format, sondern Late Night Berlin stand ganz am Anfang da als feste Idee von Florida Team. Ich glaube, das sind die beiden Fehler. Ich glaube, das eine ist so, dass man sich nicht traut, beides zu bespielen, lustig und ernst. Und das zweite ist, sich in den Dienst einer Sendung zu stellen und das Wort Personality Show falsch zu verstehen. Ich glaube, das ist unsere große Hürde.
Eine Frage, LOL mit Bully Herbig, wenn du die hättest, wäre das Sat.1 oder ProSieben?
Das wäre Sat.1.
Ja, gut. Und dann habe ich etwas gesehen, was ich dir ans Herz legen wollte. Also, das ist nichts Besonderes. Aber ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben nie Pastewka gesehen. Und es war ein Bekannter von mir hier und hat seinen Amazon-Account hinterlassen. Ich hasse Amazon, aber ich habe heimlich geguckt und habe die Pastewka alten Folgen wieder gesehen. So viel Herziges, so viel Warmes, so viel Nähe, so viel zwar selbstreferenziell ohne Ende, aber das sowas fehlt. Kommt total. Das nochmal? Kommt sowas nochmal? Kostet sowas zu viel Geld oder was ist heute?
Sowas kostet sehr viel Geld, auch schon immer und auch immer noch. Aber das Hauptproblem ist, jemanden wie Bastian gibt es ganz selten. Und das hat man, wenn du es gesehen hast, letztens erst gesehen, bei Wer steht mir die Show, als Anke Show gemacht hat. Ja. Das ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass Menschen wie Anke oder Bastian gibt es alle paar Jahre mal. Und das steckt ja schon in der, also ich liebe Pastewka auch und man kann sich tatsächlich, Gott, jetzt mache ich eine Promotion für Amazon, aber man kann sich tatsächlich jederzeit diese alten Folgen angucken und man hat nicht das Gefühl, man guckt alte Folgen. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass Bastian einfach ein Genie ist in Mimik, Optik, Spiel, Reaktion, Humor und ehrlicherweise auch ein Beispiel für das, was wir gerade eben hatten. Natürlich weiß Bastian, dass er sozusagen ein moderner Clown ist und will das auch und lässt das zu, hat aber gar keine Angst davor und denkt nicht darüber nach, dass er irgendwie eine Art Standing verliert. Und das macht es halt so genial. Wenn du dir Anke bei uns im Studio anguckst, macht Dinge, wo ganz viele andere gesagt hätten, ah nee, das weiß ich nicht, ob mir das zu billig ist irgendwie. Aber wenn du es mit Größe machst, mit so einem Habitus wie Anke oder Bastian die Dinge tun, dann ist es einfach genial. Also ich bin sehr verliebt. Weiß nicht, ob man das hört.
Ja, hört man. Deswegen noch eine etwas abkühlende Frage. Würdest du Jan Böhmermann nehmen in deinem Programm?
Aktuell nicht. Und nein, das ist keine Wertung seiner Arbeit, sondern
nein.
Nein, weil das, was er da macht und das, was er machen will, macht er gut. Das kann man jetzt, also zumindest kann man das an den Zahlen ablesen. Aber
die Zahlen sagen, dass das gut ist. Ich kenne die Zahlen gar nicht und ich finde das super.
Das ist sozusagen das Nüchternste, was man ablesen kann. Das sind die Zahlen. Ich entscheide ja nicht, ob mir Dinge persönlich gefallen und dann will ich sie haben.
Echt nicht?
Nicht, nö.
Das ist aber eine interessante Frage. Wie blendest du das denn aus? Also ich habe viele, viele Programme gezeigt, die mir am Arsch vorbeigegangen sind, aber persönlich Abneigung hatte ich gegen kein Programm.
Nee, Abneigung nicht. Okay, das ist wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. Nee, stimmt. Also es läuft nichts, was mir unangenehm wäre oder wo ich nicht hinterstehe. Aber ich suche nicht Programme nach meinem Gusto aus. Also was ich gerne gucke oder was meine Frau gerne guckt oder meine Nachbarn oder sonst was. Sondern, und das musst du ja machen, ne? Also wenn ich sage, Sat.1 ist vor allen Dingen mal der Sender für die Frau ab 40, dann ist da ja schon die erste Hürde für mich. Dass ich mich
Wir modernen Männer haben viel Frauliches.
Total, aber ich muss mich trotzdem reinversetzen. Und deswegen, also Jans Show nach der Heute-Show ist erfolgreich und mal gucke ich das gerne und mal nicht. Mal finde ich das, ich finde manchmal zu deutsch, zu verbittert sozusagen, aber ja. ich bin auch Kölner. Und Kölner sind haben am wenigsten Berührungsängste mit jeglicher Art von Humor. Insofern, und aktuell habe ich nicht, das glaube ich nicht, dass ProSieben oder Sat.1, ich glaube, es wäre ja Ben ProSieben,
ja.
Das Loch bietet, wo Jan rein möchte und wo wir da was von hätten.
Aber deswegen, ihr seid ja in den letzten Jahren auch wie die Kölner von RTL gesellschaftspolitisch relevanter geworden. Zumindest wollt ihr das. Warum?
Weil die Menschen das von uns erwarten, glaube ich. Also wenn du jetzt sagst, ProSieben hat was mit der Marke und dem Vertrauen zu tun. Wenn du ProSieben vertraust und sagst, ey, ich gucke ProSieben echt gerne und ich finde es super, was die machen und die haben guten Geschmack. Und dann passieren aber ganz viele zeitgeistliche Dinge, dann wird dir das über kurz oder lang auffallen, dass deine Lieblingsmarke sich gar nicht dazu äußert. Also sprich, eine Bundestagswahl ja, ohne dass ProSieben sich dazu äußert oder Themen wie Seenotrettung und Pflege. Irgendwann merkst du das, glaube ich, dass das doof ist, dass deine Lieblingsmarke so gar keine Haltung dazu hat. Dass du immer umschalten musst, wenn es informativ werden soll. Dass du immer umschalten musst, wenn irgendwo was passiert. Also das heißt, das ist ein rein faktischer Grund, dass du sozusagen irgendwie eine Komplettheit bieten musst. Du erinnerst dich ja noch viel mehr an Zeiten als ich, an denen die Präsenz von Hollywood riesig war. Es war ja We Love to Entertain You vor allen Dingen mal durch Hollywood und ja. Diese Farbe fehlte komplett und die armen Kollegen von TAF und Galileo mussten ständig sagen, aber ihr wisst schon, dass wir auch noch jeden Tag live senden. Und dann wurde immer gesagt, ja, ihr macht die Bikini-Tests. Und das ist erstens schon viele Jahre sehr, sehr unfair gegenüber den TAF-Kollegen zum Beispiel. Und beide Magazine gibt es irgendwie ein Vierteljahrhundert. Und zusätzlich hat sich die Welt da draußen verändert. Also es ist einfach wichtig, das, was da draußen passiert und was manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr komplex ist, einzuordnen. Und dann verlangen das die Menschen von uns, dass wir uns daran beteiligen. Das ist kein Selbstzweck, ne? Und das macht man auch nicht, um irgendwie gut dazustehen oder Interviews zu geben. Das muss man machen, auch manchmal, wenn die Quote nicht gut ist.
Hermann Gerland hat gesagt, Co-Trainer von Bayern, ehemaliger und Kultfigur im Fußball, immer Glück ist Können. Und ich wünsch dir kein Glück, denn das wirst du haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass du bei mir warst. Und ich bin sehr froh, dass du das so gut kannst, denn das ist jetzt die Botschaft an deine Chefs, die brauchen über Jahre keinen neuen zu suchen. Die haben den Besten an Bord. Riesenkompliment und große Freude, dass du hier warst. Vielen Dank, du beehrst uns sehr, auch im Namen meines Kumpels Uwe Boll, der sicherlich in ein paar Tagen auch wieder an Bord ist. Daniel, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, lieber Kai. Das hat mir total Spaß gemacht. Das war sehr nah, obwohl wir nicht in einem Raum sitzen. Das nächste Mal muss das dann aber so sein.
Ich lade dich ein.
Sehr gut. Vielen Dank.
Danke dir auch.
Bis bald.
Tschüss. Ciao. Ciao. Oder wie Uwe sagen würde, tschüss.